weil wir keine Zeit mehr haben, immer dieses Hin- und Hergereiere zwischen Ministerien.
Hin- und Hergereiere? Wie unappetitlich. Da stehen also zwei Grüne im Brandenburger Wald und schwafeln. Baerbock und Habeck wollen irgendwie sowas wie Kompetenz beweisen und haben dabei die ganze Mainstream-Presse im Schlepptau. Baerbock faselt in die Kameras.
Der Wald hier in Oderburg, anders als der Wald im Süden des Landes, wo eben nicht so schön angespalt ist und sich das genau anzuschauen, das ist dann auch die Stärke von guter Politik.
Dumm nur, dass sie eben nicht die Bäumchen, wie sie sagt, im Oderbruch anschaut. Sie ist nördlich von Berlin im Landkreis Barnim und nicht einmal in der Nähe von Oder und Bruch. Grüne Besserwisserei, richtig schön nach hinten losgegangen. Aber eines wissen die Grünen ganz genau. Sie wollen Macht. Und deshalb fordern sie mitten im Barnimer Wald ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht. Jede Regierungsentscheidung soll durch dieses, natürlich grün besetzte Ministerium, wieder aufgehoben werden können. Verteidigung, Wirtschaft, Finanzen, Gesundheit, Umwelt oder was auch immer. Die Grünen hätten damit unbegrenzte Macht. Baerbocks Allmachtsfantasien würden, Gott sei Dank, aber sofort an unserer Verfassung scheitern. Noch eine völlig unrealistische Wahlkampfforderung, die an sich schon zeigt, dass die Grünen in der Politik nichts verloren haben. Wie Sie jetzt gleich auch noch einmal vom AfD-Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse hören werden. Hier ist 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochenend-Podcast. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Schönen guten Tag.
Stoppen des Klimawandels, die Erde muss gerettet werden, das ist ja nun der Tenor in diesem Bundestagswahlkampf. Vorangetrieben haben das natürlich vor allem die Grünen mit ihrem Programm. Bei mir ist der umweltpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Carsten Hilse. Erstmal die Grobfrage, wie verlogen ist das Ganze, was die Grünen da in ihrem Klimaprogramm drin haben, und dann gehen wir ins Kleinere.
Natürlich ist es total verlogen. Also erstens ist es so, dass mit diesen sogenannten Klimaschutzmaßnahmen kein Klima geschützt wird. Klima ist ein statistischer Wert, ergibt sich aus lokalen Wetterdaten, über 30 Jahre gesammelt und dann letztendlich gemittelt. Und mit den sogenannten Klimaschutzmaßnahmen wird nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, überall dort, wo diese ganzen Rohstoffe herkommen für diese Energiewende, unfassbare Umweltschäden werden da verursacht, und deswegen ist es komplett verlogen.
Da kommen wir mal zu den Meteorologen. Die sagen natürlich ganz klar, Klima ist immer die Vergangenheit. Und die Vergangenheit kann man so berechnen, man kann aber die Zukunft nicht berechnen. Das ist so der eine Punkt. Wir gehen mal rein ins grüne Umweltprogramm. Die Windräder müssen viel mehr gefördert werden. Die Windräder als solches, wir holzen den ganzen Wald ab und bauen dafür Windräder, kann auch nicht der wahre Jakob sein.
Auf jeden Fall, das ist ja das, was wir auch sagen, dass eben Klimaschutz, so wie er hier betrieben wird, selbst wenn man das Klima schützen müsste, was aber nicht ist, dem Umweltschutz diametral entgegensteht. Und die Windkraftanlagen, Windindustrieanlagen, die sind natürlich also der beste Beleg dafür. Es wird die Umwelt zerstört, es werden Wälder abgerodet, es werden jährlich 200.000 Vögel und 200.000 Fledermäuse getötet durch diese Windindustrieanlagen, Billionen von Insekten und vor allen Dingen, wie gesagt, bestimmte Rohstoffe, die für die Herstellung von Windindustrieanlagen benötigt werden, die verursachen in anderen Ländern, also das, was sozusagen nicht mehr im Blickfeld ist, verursachen die unheimliche Umweltschäden.
Dazu kommt dann noch die große Idee, bis 2030 sind die Verbrennungsmotoren nicht von den deutschen Straßen weg, aber die dürfen nicht mehr verkauft werden. Das ist so für meine Begriffe auch eine ziemliche Schnapsidee.
Das ist auf jeden Fall eine Schnapsidee, und vor allen Dingen wird das Verbot der Verbrennungsmotoren quasi Millionen wertschöpfender Arbeitsplätze vernichten, nicht nur direkt in der Autoindustrie, sondern auch in der Zulieferindustrie. Und gerade, weil man ja umstellen möchte auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, auch dort wieder für die Herstellung der Batterie werden also Rohstoffe benötigt, die zum Beispiel in Südamerika wahnsinnige Umweltschäden verursachen. Wenn man wirklich CO2 einsparen wollte, auch dann sind diese batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge keine Lösung, weil, das haben also mehrere Studien gezeigt, bei der Herstellung dieser Batterien so viel CO2 emittiert wird wie ein Verbrenner, während der Laufzeit von 250.000 Kilometern abgibt. Das ist also vollkommen absurd.
Herr Hilse, diese Batterien, die werden ja dann gespeichert mit Strom aus der Photovoltaik. Dann ist es doch wirklich ein grünes Auto.
Na, ist es mit Sicherheit nicht. Also das, was Sie gerade ansprechen, ist richtig. Im Moment ist es ja einfach so, dass dann der Strom aus den Kohlekraftwerken oder aus den Kernkraftwerken oder aus Gaskraftwerken letztendlich in dieser Batterie steckt. Natürlich mehrere Umwandlungsprozesse von Energien. Und es ist mit Sicherheit nicht machbar, mit grünem Strom so viel Strom zu produzieren, dass eine Flotte von, sagen wir mal, 1 Million batteriebetriebene E-Fahrzeuge dann sicher versorgt werden könnte.
Eine letzte Maßnahme dieser Bundesregierung, dieser gerade scheidenden Bundesregierung, ist ja, dass die CO2-Steuer nun doch nicht auf die großen Unternehmen umgesetzt werden soll, sondern die sollen davor verschont werden. Die CO2-Steuer heißt aber für die kleinen Bürger, für die unteren Einkommen oder aber für Rentner und Sozialleistungsempfänger, heißt das ja, sie werden in Zukunft für den Strom mit der jetzt gerade erst verabschiedeten CO2-Reform, werden sie in Zukunft noch mehr zahlen müssen.
Auf jeden Fall, also allein durch die CO2-Steuer, das hatte mal ein Finanzexperte ausgerechnet, kommt auf eine Familie, auf eine vierköpfige Familie, ca. 1.400 Euro Zusatzkosten pro Jahr. Die CO2-Steuer ist ungerecht. Die CO2-Steuer ist eigentlich ein Debakel für die gesamte Bevölkerung, weil eben überall CO2 emittiert wird. Bei der Herstellung so gut wie aller Produkte wird CO2 emittiert. Und natürlich werden die Kosten dann grundsätzlich auf den Endverbraucher umgelegt, sodass sich das Leben also über diese 1.400 Euro, die ich gerade genannt habe, weiter verteuern wird.
Meckern zählt nicht, sondern was würde die AfD besser machen? Was würde sie anders machen in der Umweltpolitik, bei CO2-Steuer, bei Verbrennermotoren und so weiter?
Es ist ja kein Geheimnis, dass wir sagen, dass man das Klima nicht schützen kann, dass wir uns natürlich an Klimawandel anpassen müssen. Das macht die Menschheit, seit es sie gibt. Gab es verschiedene Klimaschwankungen, Eiszeiten. Und wir können uns anpassen an eventuell negative Folgen. Aber wir würden alle Maßnahmen, die zum Ziel haben, das Klima zu schützen, sofort beenden. Wir würden das EEG außer Kraft setzen, würden die CO2-Steuer abschaffen.
Carsten Hilse, umweltpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Guten Wahlkampf.
Ja, vielen Dank. Der ist schon im vollen Gange bei uns.
7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Eine sehr positive Entscheidung in dieser Woche für unsere Parteifreunde in Bremen. Da hat es Probleme gegeben mit der Landesliste zur Bundestagswahl. Der Mainstream jubelte schon. Landesliste in Bremen nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Sergej Minich, dem amtierenden, muss man wahrscheinlich sagen, Landesvorsitzenden in Bremen. Herr Minich, ich grüße Sie.
Ja, moin. Hallo.
Moin. Was ist denn jetzt genau für eine Entscheidung in dieser Woche gefallen? Was hat denn jetzt da wen zum Umdenken gebracht, dass Sie tatsächlich zur Bundestagswahl mit Ihrer Landesliste zugelassen werden?
Naja, zum einen hat man festgestellt, dass es da scheinbar eine Art Gesetzeslücke gab. In diesem Fall gab es offensichtlich noch nicht. Und gleichzeitig hatten wir eben das Problem, dass ein einzelnes Mitglied versucht hatte, die Liste für die Bundestagswahl zu sprengen. Daraus folgte dann eben die Entscheidung des Landeswahlleiters, da die Unterschrift zu einer eidesstattlichen Versicherung gefehlt hatte und die wiederum dann eben formell scheinbar, so die Urteil des Landeswahlleiters, dann dazu geführt hat, dass er die Liste abgelehnt hatte. Dementsprechend haben wir uns dann ja auch vorbereitet, Beschwerde eingelegt und beim Bundeswahlleiter eben auch Recht bekommen.
Das ist natürlich für Sie als AfD Bremen eine sehr freudige Entscheidung. Wie nehmen Sie das auf? Wie nehmen Ihre Mitglieder das auf?
Also ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich bin immer noch so ein leicht, ja, ich freue mich und deswegen bin ich auch leicht so ein bisschen hibbelig und ja, kann das ehrlich gesagt noch nicht ganz fassen. Also es ist wirklich, die Freude ist riesig, denn die Mainstream-Medien als auch der rote Filz, der total in Bremen da in der Regierung ist, hat sich natürlich gefreut. Und diese, in Anführungszeichen, Klatsche für den Landeswahlleiter, der ja mit Sicherheit auch ein Parteibuch hat und quasi seinen Genossen da helfen wollte, die genießt man jetzt im Nachhinein natürlich auch. Ein kleiner Wermutstropfen ist natürlich, dass dieser Imageverlust, dieser Schaden, der dadurch entstanden ist, dass es natürlich also zum Teil ja wirklich durch die ganze Republik ging. dass sie das jetzt versuchen aufzufangen und eben auch einen entsprechend guten und ja hoffentlich erfolgreichen Wahlkampf dann in Bremen zu machen und unsere Kandidaten auch nach Berlin zu schicken.
Für den Moment erstmal herzlichen Glückwunsch. Lehnen Sie sich zurück, danke. Atmen Sie tief durch, werden Sie wieder ganz ruhig. Es ist alles in sicheren Fahrwassern. Die AfD Bremen ist mit ihrer Bundestagswahlliste zur Bundestagswahl am 26. September zugelassen. Das freut uns sehr und Sie auch. Sergej Minich war bei uns am Telefon, der amtierende Landesvorsitzende in Bremen. Dankeschön für den Moment, danke für Ihre Zeit.
Danke auch.
Sieben Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Die GEZ-Gebühr, Deutschlands Daueraufreger, steigt nun doch um 86 Cent auf monatlich 18,36 Euro. Das haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe am Donnerstag entschieden und haben sich damit über das Votum des Landesparlaments von Sachsen-Anhalt hinweggesetzt. Dort hatten unter anderem die Abgeordneten der AfD die Erhöhung abgelehnt und so konnte die in ganz Deutschland nicht in Kraft treten. Dagegen hatten ARD, ZDF und Deutschlandradio nun geklagt. Sprechen wir darüber mit dem rheinland-pfälzischen AfD-Medienpolitiker und Mitglied des Bundesvorstandes der AfD, mit Joachim Paul. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Paul. Wie bewerten Sie denn die Entscheidung?
Ja, ich bin erstmal sehr enttäuscht. Ich muss sagen, die Entscheidung ist anachronistisch. Sie kommt aus einer Zeit, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus der analogen Zeit noch eine gewisse Stellung hatte und sie ist völlig blind für die Entwicklungen in der digitalen Welt. Also eine Riesenenttäuschung. Und man muss einfach sagen, zwei Kritikpunkte müssen geäußert werden von der AfD. Erstens, offenkundig sind die Parlamente, die frei gewählten Landesparlamente, noch nicht mal mehr in der Lage zu sagen, ja oder nein zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Also wir als Abgeordnete scheinen einfach nur noch Notare zu sein, die abzunicken haben, wenn es um den Rundfunkbeitrag geht. Das muss man sagen, ist eine Aushöhlung des Parlamentarismus, eine Frechheit. Und zweitens muss man auch sagen, es wurde ja nochmal die angeblich so wichtige Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks herausgehoben im Zeitalter von Fake News. Also wenn man sich das jetzt mal überlegt, es gibt ja Länder, die ein ganz anderes Rundfunksystem haben, zum Beispiel Dänemark. Dort wurde öffentlich-rechtliche Rundfunk sagen wir mal, eingedampft, teilweise privatisiert, teilweise ganz anders aufgestellt. Und ich glaube nicht, dass in Dänemark die Situation eine andere ist als in der Bundesrepublik und dass die Dänen jeden Tag von Fake News sozusagen in die Irre geführt werden. Nun, man muss einfach sagen, eine große Enttäuschung und ein Urteil wie aus der analogen Zeit.
Die Begründung für das Urteil müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Rundfunkfreiheit wird von den Verfassungsrichtern als Freibrief fürs unbegrenzte Geldausgeben der GEZ-Medien interpretiert. Ist das in der heutigen Zeit noch tragbar?
Sie haben es richtig gesagt. Im Grunde genommen haben die Verfassungsrichter hier erstmal dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ARD, ZDF und Co., einen Blankoscheck ausgestellt. Das heißt also quasi Freibier ohne Ende. Ausdehnung ins Internet, kein Problem. Erhöhung des Rundfunkbeitrags, kein Problem. Intendantengehälter von 400.000, 500.000 Euro, kein Problem. Senderwildwuchs, Produktionskosten, die explodieren, alles gar kein Problem. Im Grunde genommen kann so weitergemacht werden, weiter geaast werden mit dem Geld der Zwangsbeitragszahler, als gäbe es keinen Morgen mehr. Man muss einfach sagen, das ist einfach verantwortungslos und es passt jetzt gerade jetzt nicht in die Zeit, wo unter Corona doch einige bürgerwirtschaftliche Einbußen zu erleiden hatten. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Man muss auch die Frage stellen, ob das Verfassungsgericht nicht mittlerweile an dieser Stelle, ich drücke mich da jetzt sehr vorsichtig aus, politisch durchaus zu stark gefärbt ist.
Die GEZ-Gebühr wurde ja bisher nicht erhöht, weil das Land Sachsen-Anhalt im Parlament nicht zugestimmt hatte. Dieses Nein wird jetzt von den Verfassungsrichtern übergangen. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen deutlicher drauf eingehen. Was bedeutet dieses Übergehen der Verfassungsrichter jetzt für den Parlamentarismus?
Also ich habe immer gedacht, dass ich als frei gewählter Abgeordneter einen gewissen Entscheidungsspielraum habe. Und dass der Medienstaatsvertrag, der ja von 16 Länderparlamenten beschlossen werden muss, weil Medienangelegenheiten sind Ländersache, das ist ein Erbe aus der analogen Zeit, das wollen die Länder auch nicht abgeben, ging ich eigentlich immer davon aus, dass ich halt sagen kann, ja zur Rundfunkbeitragserhöhung oder nein. Oder ich sagen kann, nein, weil es keine Reform gibt und so weiter und so fort und damit auch eine Diskussion angestoßen wird. Wir diskutieren ja im Plenum, wir debattieren ja im Plenum auch über den Medienstaatsvertrag, der ja im Grunde genommen auch die den Rundfunkbeitrag beinhaltet und das System sozusagen in einen Vertrag gießt. Und ich frage mich, wozu die ganzen Debatten und die ganzen Diskussionen und die parlamentarische Arbeit hier an dieser Stelle überhaupt Sinn machen, wenn sozusagen das Verfassungsgericht sagt, nee, ihr habt eine Mitwirkungspflicht. Also man stellt sich wirklich die Frage, ob wir als Parlamentarier hier nur noch reine Abnicker sind. Das ist auch für die Demokratie ein sehr schlechtes Vorzeichen. Und ich muss einfach sagen, eine große Enttäuschung und schlichtweg verantwortungslos, so zu entscheiden.
Joachim Paul, schauen wir in die Zukunft. Die GEZ könnte sich also demnächst noch frecher bei den gebeutelten Gebührenzahlern bedienen. Die müssten ihre Gier nur weiterhin mit der Rundfunkfreiheit begründen. Das müssen wir doch stoppen. Das müssen wir als einzige Partei, die GEZ ja komplett abschaffen will, doch irgendwie anhalten, diese Entwicklung.
Also die AfD ist die einzige Partei, die diesen Wahnsinn stoppen will, diesen Wahnsinn des weiteren exorbitanten Geldausgibs. Und der Begriff Rundfunkbeitrag ist mittlerweile so eine Art Zauberstab, ja, mit dem ich sozusagen Milliarden lukrieren kann, wann immer ich es will. Und wir müssen das jetzt als AfD, als einzige Partei, die sagt, hier sind die Bürgerinteressen von den Leuten zu berücksichtigen, die sagen, ich konsumiere das nicht, ich möchte nicht mehr in dieser Höhe bezahlen, bitte lasst mich aus dem System raus. Und das werden wir auch in Zukunft weiterhin tun. Wir haben ja mit dem Grundfunkmodell auch ganz klar gesagt, wir wollen einen völligen Umbau der Öffentlich-Rechtlichen. Wichtig ist uns an erster Stelle, sie zahlen nichts mehr, versprochen.
Deswegen dann am 26. September in der Wahlkabine, Joachim Paul.
Beide Stimmen für die AfD natürlich.
Joachim Paul, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und Medienpolitiker aus Rheinland-Pfalz. Danke, dass Sie Zeit hatten.
Dankeschön. Und bis dann.
18,36 Euro, also jeden Monat für die GEZ und das sogar noch rückwirkend. Wer nicht bezahlt, landet schnell mal im Gefängnis. 18,36 Euro, mit denen linke, rote, grüne Redakteure und Moderatoren durchgefüttert werden, die unglaubliche Gehälter einstecken und von denen einige sogar mit unseren Zwangsgebühren zu Millionären werden. Ihre Meinung bitte per Telefon, Telegram oder WhatsApp jetzt.
Ich frage mich ernsthaft, für was die GEZ schon wieder erhöht wurde. Für ihre ach so tolle neutrale Berichterstattung? Dass ich mir lache.
Ja, das wundert mich nicht, dass das so gelaufen ist. Das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die Merkel-Regierung, die sorgt dafür, dass diese Pseudo-Journalisten da weiterhin ihre linksgrüne Propaganda für sie betreiben. Das ist also schlimmer als in irgendeiner Bananenrepublik.
War ja klar, dass das Ergebnis so ausläuft, dass die sich da das Geld einkreisen. Ich finde aber generell müsste dieser ganze GEZ-Müll abgeschafft werden. Und dann sollte man das so machen, wie bei anderen Sendern oder Anbietern auch. Derjenige, der das gucken möchte, bezahlt monatlich seinen Beitrag und da wird es dann freigeschalten. Ist ja heutzutage technisch alles machbar. Und diejenigen Leute, die das eben nicht gucken möchten, hier dieses Staatsfernsehen, ja, die bezahlen nicht und dann ist gut.
Jetzt bezahlen wir noch mehr Fernsehgebühren, werden komplett einseitig unterrichtet, so dass ich im Prinzip persönlich gar kein Fernsehen mehr gucke und auch keine Nachrichten mehr hören kann. Und keiner kann was dagegen machen.
Also wir brauchen die GEZ nicht, mit Sicherheit nicht. Also wir gucken auch keine ARD oder ZDF und dann zweitens bringen sie dann auch nicht oder was. Und das, was an Nachrichten kommt, du, das, was über die Politik läuft, es wird ja nur das gebracht, das, was sie bringen sollen. Ich halte nichts davon, gar nichts. Von mir aus sollen sie den Scheiß abschaffen.
Mit der AfD kommt die GEZ weg. Ganz weg. Versprochen. Denken Sie daran bei der Wahl am 26.09. Wer sich gerne im Land Sachsen-Anhalt von Ihnen in den Bundestag wählen lassen möchte, dazu als nächstes hier in 7 Tage Deutschland. Wir treffen einen jungen Kandidaten, einen mit bewegter Parteikarriere und klaren Zielen und einen bundestagserfahrenen Spitzenkandidaten. Nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern, präsentiert vom Nachrichtenportal AfD Kompakt. Bei Facebook, Telegram und als afdkompakt.de. Baden-Württemberg, Richtigstellung zur GEZ-Funkinterpretation. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Bernd Gögel, hat sich nicht für eine Impfung von Kindern ausgesprochen, damit die Schulen weiterhin geöffnet bleiben können. Das hat er im Gespräch mit 7 Tage Deutschland deutlich gemacht. Der öffentlich-rechtliche SWR hatte Passagen eines Interviews mit ihm verkürzt und sinnentstellend wiedergegeben. Bernd Gögel.
Diese gewollt falsche Interpretation ist eine Folge der Wiedergabe von Äußerungen eines telefonischen Interviews, die ebenso verkürzt wie sinnentstellend und überdies in einem falschen Kontext erfolgte. Freiheitsrechte, liebe Freunde, sind für die AfD auch in Baden-Württemberg nicht verhandelbar. Das wird die AfD-Fraktion in Stuttgart nicht müde zu betonen. Wohl aber müssen Freiheitsrechte für beide Seiten gelten. Wenn sich Eltern trotz ausgebliebenen STIKO-Votums dafür entscheiden, ihre Kinder impfen zu lassen, muss das ebenso akzeptiert werden wie eine Entscheidung dagegen. Weder Ungeimpfte noch Geimpfte dürfen irgendeine Benachteiligung von irgendeiner Seite erfahren. Die Freiheit ist das wichtigste Gut unserer Bürger und das gilt es zu verteidigen. Und dafür steht die AfD an erster Stelle und ich als Fraktionsvorsitzender selbstverständlich auch.
Thüringen, Beschluss zur Corona-Impfung bei 12- bis 17-Jährigen gleicht einem indirekten Impfzwang. Der Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, alle 12- bis 17-Jährigen entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission gegen das Coronavirus impfen lassen zu wollen, stößt nicht nur beim Kinderschutzbund auf Skepsis und Widerstand. Auch die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag kritisiert diese Entscheidung scharf. Setzt sich die regierende Politik doch in anmaßender Weise über das zuständige Expertengremium, die Ständige Impfkommission STIKO, hinweg, obwohl Kinder und Jugendliche erwiesenermaßen keine Pandemietreiber sind. Die STIKO hatte nach Abwägung eine solche Impfung nur für Personen mit Vorerkrankungen empfohlen. Mit dieser Entscheidung wurde sie seitens der Politik entmachtet. Nadine Hoffmann, jugendpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, erklärte uns dazu:
Die Gesundheitsminister haben sich über die Wissenschaft gestellt und suggerieren, dass Schulbesuche und Sozialkontakte nur nach Impfung möglich sind. Kinder, Jugendliche und Eltern werden damit unter Druck gesetzt. Hinzu kommt erschwerend, dass über Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Impfungen keine zureichende Datenlage vorliegt. Was die Gesundheitsministerien betreiben, ist deshalb schlicht verantwortungslos und nichts anderes als ein indirekter Impfzwang. Statt sich nicht mehr an Inzidenzen auszurichten und Schulen so auszustatten, dass sie Hygienemaßnahmen leicht umsetzen können, werden die Schüler unter Zugzwang gesetzt. Die Regierungen auf Landes- und auf Bundesebene haben die Gesellschaft mit ihrer Corona-Politik in eine Sackgasse manövriert und versuchen dies nun auf dem Rücken der 12- bis 17-Jährigen zu kaschieren. Die AfD-Fraktion lehnt den Beschluss daher strikt ab.
Sachsen, Industrie- und Handelskammern unterstreichen AfD-Forderungen. Abgaben Last senken und schneller Bürokratieabbau. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern haben in dieser Woche einen neuen Forderungskatalog vorgestellt. Darin enthalten: Steuer- und Abgabenlast reduzieren, Infrastrukturen ausbauen, Verwaltungen entbürokratisieren sowie günstige Energieversorgung sicherstellen. Alles Forderungen der Alternative für Deutschland. Dazu sagte uns der wirtschaftspolitische Sprecher der sächsischen AfD-Fraktion, Frank Peschel:
Deutschland ist ein Hochsteuerland, das seinen Unternehmen zudem mit einem unübersichtlichen Wust an bürokratischen Vorschriften, Melde- und Dokumentationspflichten die Luft zum Atmen nimmt. Darunter leiden insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, die sich keine großen Rechtsabteilungen leisten können. Trotz der enorm hohen Steuern lässt die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung jedoch zu wünschen übrig. Ein aktuelles Beispiel: Die Landesdirektion Sachsen dürfte bis Ende des Jahres gerade einmal ein Viertel aller Anträge auf Erstattung von Verdienstausfall im Zuge der Corona-Krise bearbeitet haben. Für einige Unternehmen, die auf eine zügige Auszahlung angewiesen sind, ist das existenzbedrohend. Ich bin deshalb den sächsischen Industrie- und Handelskammern sehr dankbar für ihre offene Kritik an den bürokratischen Vorschriften. Die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen lassen sich in der Tat nur mit einem Reformjahrzehnt verbessern. Im Mittelpunkt sollte dabei stehen, die Unternehmen zu entlasten, statt ständig neue Steuern wie die CO2-Abgabe zu erfinden.
Bayern: Schleierfahndung zur Unterbindung illegaler Einreise nutzen, statt deutsche Urlaubsrückkehrer zu drangsalieren. Die Bundespolizei prüft derzeit mit verdachtsunabhängigen Kontrollen im Grenzgebiet, ob Reiserückkehrer die Testpflicht einhalten. Bundesinnenminister Seehofer kündigte zudem eine Intensivierung der Schleierfahndung durch die Bundespolizei an, um die Überwachung ungeimpfter Reiserückkehrer zu verstärken. Dazu der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner.
Die Einsatzzwecke der Schleierfahndung sind im Bundespolizeigesetz und im Polizeiaufgabengesetz eindeutig geregelt. Es geht hier um die Verhinderung von Straftaten, nicht die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wie etwa einen fehlenden Corona-Test. Und statt auf verfassungsrechtlich mehr als wackeliger Basis deutsche Urlaubsheimkehrer zu drangsalieren und unter Infektionsgeneralverdacht zu stellen, sollte die Regierung das Instrument der Schleierfahndung endlich konsequent dafür einsetzen, wofür es geschaffen worden ist, nämlich neben der Bekämpfung der Kriminalität, der Unterbindung der illegalen Einreise. Und damit hätten unsere Beamten bereits alle Hände voll zu tun. Nach Angaben der Deutschen Polizeigewerkschaft wurden durch die intensivierten Kontrollen allein am letzten Wochenende insgesamt rund 150 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und rund 50 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Über 200 Fahndungstreffer haben darüber hinaus zur Vollstreckung von 25 Haftbefehlen geführt. Es kann nicht sein, dass die zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität eingesetzten Schleierfahnder deutsche Urlauberfamilien ohne jeglichen konkreten Verdacht kontrollieren, während in ihrem Rücken dann Dealer und Schlepper unbehelligt an der Kontrolle vorbeifahren.
Und soweit unsere Nachrichten aus den Ländern für heute. Mehr tagesaktuelle Informationen bei AfD Kompakt auf Telegram, Facebook und afdkompakt.de. Jetzt zu unserer Wahlserie in 7 Tage Deutschland. Sachsen-Anhalt ist unsere Station heute auf unserer Reise durchs Land. 7 Wochen vor der Bundestagswahl. Gerade hat er ordentliche Prozente mit seiner AfD bei der Landtagswahl geholt. Schon geht es für den Landesvorsitzenden Martin Reichert in die Bundestagswahl. Mit ihm auf Platz 1 der sachsen-anhaltinischen Landesliste reden wir gleich. Vorher kommt bei uns Jan-Wenzel Schmidt zu Wort, 29 Jahre alt, mit reichlich Erfahrung als Abgeordneter des Magdeburger Landtages. Jung, frisch, voller Tatendrang.
Ja, also ich war bisher im Landtag in dem familien- und jugendpolitischen Bereich aktiv und auch im Bildungsausschuss, habe parallel auch noch meinen kleinen Lotto-Untersuchungsausschuss gehabt, möchte jetzt in die Bundespolitik und auch da mich vornehmlich für Familien- und Jugendpolitik einsetzen. Ich denke, da können wir noch viele Akzente setzen und auch viel für die Familien in unserem Land bewegen. Deutschland muss einfach grundsätzlich familienfreundlicher werden, da haben wir Nachholbedarf. Das ist der Weg zu einer Zukunft, gerade auch wenn man sich den sogenannten demografischen Wandel anguckt. Ich glaube, das kann man nur bekämpfen, indem man eben auch eine familienfreundlichere Politik gestaltet. Und da haben wir viel Potenzial nach oben.
Sie sprechen es gerade an, der demografische Wandel. Die AfD ist ja bundesweit bei den U30ern noch nicht so erfolgreich. In Sachsen-Anhalt bei Ihnen zu Hause im eigenen Landesverband sieht es anders aus. Da war die AfD bei den U30ern auch zur letzten Landtagswahl die stärkste Kraft. Sie als ehemaliger, langjähriger Landesvorsitzender der Jungen Alternative vor Ort, was denken Sie, was ist das Erfolgsrezept der AfD, dass man dort vor Ort so stark ist?
Ja, wir waren sogar bereits 2016 stärkste Kraft bei den unter 35-Jährigen. Und ich denke, das liegt an der guten Jugendarbeit. Wir sind sehr aktiv, auch als Jugendverband, machen dort Politik und auch Aktionen, womit wir eben auch einen gewissen öffentlichen Wahrnehmungseffekt haben. Und dadurch fühlen sich Jugendlichen angesprochen, gerade auch jetzt zu Zeiten der Pandemie, wo eben immer weitere Einschränkungen stattfinden. Und das auch für gerade eine Altersgruppe, die ja eigentlich gar nicht so wirklich betroffen ist. Denn wenn man sich mal die Zahlen anguckt und auch die schwereren Krankheitsverläufe bei den unter 35-Jährigen, hat man das eigentlich nicht. Und da soll man jetzt dann mal bitte erklären, warum man dann Abiturienten verbietet, ihre Abiturfeier abzuhalten und so weiter. Das funktioniert nicht. Da ist natürlich gewisser Frust da. Wir stehen für die Wiedererlangung der Freiheitsrechte, setzen uns ein, das auch mit verschiedenen Aktionen. Und ich denke, das kommt gut an und wir sehen es an den Wahlergebnissen. Bei dieser Altersgruppe kommen wir bestens an.
Was habt ihr da für Aktionen vor Ort gemacht? Gab es da Freibier für alle, große Sommerfeste oder was waren da eure Stärken gewesen, um die Jugend zu begeistern?
Na, du sprichst es gerade an. Also wir hatten erst kürzlich unser jährliches Sommerfest. Auch das hat wieder unglaublichen Zulauf gefunden. Nicht nur von Parteimitgliedern oder eben Jugendverbandsmitgliedern, sondern auch Externe, die mit hinzugekommen sind, die dort gerne teilnehmen, weil wir das auch nicht einfach so als Jugendfest gestalten oder als politisches festes Konstrukt, sondern wir gestalten das als Familienfest. Also da ist dann auch Hüpfburg mit bei gewesen, Kindergestaltung, dass eben da auch viel gemacht wird, Aktionen, Spiele. aber eben natürlich auch ein geselliger Abend mit dem ein oder anderen Bier. Das machen wir alles. Wir machen aber auch richtig politische Aktionen. Wir haben zum Beispiel eine Videokampagne gestartet, My Body, My Choice. Da ging es ums Thema...
Das habe ich gesehen, die Videos.
Impfen, genau. Ja, dass eben jeder selbst entscheiden soll, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht und nicht dieser indirekte Impfzwang kommen soll, über den wir ja gerade diskutieren, obwohl es vor einigen Monaten noch hieß, nein, es wird auf keinen Fall irgendeinen Impfzwang geben. Jetzt ist die Debatte da. Und wir haben natürlich verschiedene Banneraktionen gemacht, die eben auch immer wieder auffallen. Und ich denke, das ist so das Entscheidende, womit man auch viel Zuspruch kriegt. Dann versuchen wir das alles natürlich auch über Videos in den sozialen Netzwerken, in denen wir auch sehr, sehr stark unterwegs sind, darzustellen. Und das klappt bestens.
Warum sollten denn junge Wähler gerade die AfD wählen?
Ja, man hat ja auch andere Optionen. Man kann ja auch eine verstaubte SPD wählen, deren junge Vertreter Helge Lind auch sehr, sehr dynamisch und jung und aktiv wirken. Nein, also ich denke, wir als AfD, wir sind eine junge, frische Partei. Wir zeigen das auch mit unseren durchaus jungen Abgeordneten, die wir im Parlament haben. Und da kommt frischer Wind hinein. Ja, also wir sind auch auf allen Plattformen vorhanden. Wir sind viel aktiver und wir sprechen gerade auch Themen an, die die Jugend bewegen. Ja, sei es gerade im ländlichen Raum den Wechsel vom Verbrennungsmotor zum E-Auto. Das ist für die Jugendlichen nicht interessant, viel zu teuer. Die wollen von Dorf A zu Disco in Dorf B kommen. Also das funktioniert nicht, das ist alles weltfremd, denn auch die freiheitsberaubenden Maßnahmen. Man will auch sicher sein, gerade als junge Frau will man eben sicher zu einer Party gehen können und nicht Angst davor haben müssen, dass man vergewaltigt wird oder ausgeraubt wird. Und ich denke, da gibt es halt nur eine Partei, die eben auch offen diese Probleme anspricht. Das ist die AfD. Ja, und diese ganzen Utopien von einer sicheren Zukunft, indem man da einen möglichen Klimawandel bekämpft, das ist doch gar nicht zeitgemäß, das ist auch gar nicht wirklich greifbar für die Menschen. Wir brauchen einfach eine Zukunftsperspektive und da heißt es nicht, dass man Drogendealer oder Shisha-Barbesitzer wird, sondern da heißt es, den Mittelstand stärken und in einem mittelständischen Unternehmen einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft gewinnen.
Jan Wenzel Schmidt, Platz 2 der Landesliste in Sachsen-Anhalt. Das Gespräch führte Jonas Dünzel. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. In unserer Wahlserie sind wir in Sachsen-Anhalt, schauen auf die Themen und reden mit den Kandidaten, damit Sie wissen, wen Sie wählen, wenn Sie am 26.09. bitte mit beiden Stimmen die AfD wählen. Jetzt zu einem Direktkandidaten, den wählen Sie mit Ihrer Erststimme. Im Wahlkreis 74 Mansfeld tritt für die AfD Robert Fahrle an. Zum Wahlkreis gehören der Landkreis Mansfeld-Südharz und auch Gemeinden wie Bad Lauchstädt, Merseburg oder Querfurt. Robert Fahrle ist jetzt zugeschaltet. Herr Fahrle, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben ja eine durchaus bewegte politische Vergangenheit. Die AfD ist ja nicht Ihre erste Partei.
Richtig. Bis vor 30 Jahren war ich in meiner Jugendzeit Mitglied der DKP und dann über 2 Jahrzehnte parteilos, bis ich 2015 dann zur AfD gestoßen bin.
Wie gehen Sie denn mit Kritikern in und außerhalb der Partei um, die, wenn Sie DKP hören, erstmal den Kopf schütteln? Haben Sie Verständnis für solche Reaktionen?
Selbstverständlich. Allerdings hat das auch einen ganz aktuellen Bezug. Ich erlebe ja heute wieder, wie junge Menschen mit der Heilslehre des Marxismus und des Sozialismus beglückt werden, für eine große Transformation gewonnen werden sollen, bei Fridays for Future und anderswo mitmachen, wo linksgrüne Ideen eine Rolle spielen. Und die gehen einfach nur diesen alten Lehren auf den Leim. Und das war eigentlich meine wichtigste Lehre, die ich aus dieser Zeit gezogen habe. Der Sozialismus kommt mit großen Versprechungen, produziert dann am Ende eine Mangelwirtschaft, Spitzelei, Verbote, macht die Ökonomie kaputt letztendlich, verhindert den freien Wettbewerb und am Ende, weil das alles nicht funktioniert, mündet das dann in einer Diktatur. Das versuche ich auch den Leuten klarzumachen, dass das eigentlich nur auf mangelnden Erfahrungen beruht und auf mangelnder Reflexion, weil man solchen Dingen nachläuft. Aber das ist genau das, was wir verhindern müssen.
Sie haben ja zur Landtagswahl 2016 in Ihrer Heimat das Direktmandat für die AfD geholt. Sind Sie zuversichtlich, dass das zur Bundestagswahl jetzt im September auch klappen wird?
Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, dass die Möglichkeit besteht, würde ich gar nicht erst antreten. Die Möglichkeit besteht, aber die Entscheidung trifft der Wähler und ich werde alles dafür tun, dass es auch funktioniert.
Wer ist denn Ihr Hauptkonkurrent im Kampf um das Direktmandat und wie werden Sie versuchen, den auszustechen?
Das ist der Kandidat der CDU. Ich kandidiere aber nicht hauptsächlich gegen den Kandidaten der CDU, sondern hauptsächlich deswegen, weil ich der Meinung bin, dass sich in unserem Land sehr, sehr viel ändern muss. Und von Thorsten Schweiger, das ist der Herr, sind mir nicht viele Dinge bekannt geworden, dass er überhaupt die Probleme, die wir im Lande haben, im Bundestag angesprochen hätte. Er ist auch häufig in China, aber das sind alles Dinge, die er zu verantworten hat. Mir geht es darum, die Politik in Deutschland zu verändern, und zwar im positiven Sinne.
Sie haben es ja eben schon fast beantwortet, die nächste Frage. Warum zieht sie in den Bundestag? Das Mandat auf Landesebene ist ja auch eine ordentliche Herausforderung, was Sie hatten. Aber Sie haben doch recht früh entschieden, für den Landtag nicht erneut, aber dann für den Bundestag zu kandidieren. Warum?
Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe in den 5 Jahren im Landtag sehr genau mitbekommen, dass die entscheidenden Weichen für unser Land im Bund gestellt werden. Die Landtage haben eigentlich wenig finanzielle Mittel, um sich darum zu kümmern, dass im Lande etwas vor sich geht. Das Entscheidende ist, was passiert in Berlin, wohin werden die Finanzmittel gelenkt, und dass Sachsen-Anhalt mit in vielen Bereichen Schlusslicht ist und nicht weiterkommt, liegt daran, dass wir zu wenig Geld vom Bund bekommen, um sowohl die Pflicht wie auch die freiwilligen Aufgaben zu erledigen. Die Kommunen haben bei uns alle viel zu wenig Geld. Wir haben die Situation, dass die Armut im Lande wächst. Wir haben viele Probleme im Land, die gehen aber alle zurück auf falsche Weichenstellungen in der Bundespolitik.
Sie sind, Herr Fahle, Jurist. Sie haben aktuell mehrere Steuerberatungsunternehmen, betreuen hunderte kleine und mittelständische Selbstständige und Unternehmen. Ist das die Zielgruppe, deren Probleme und Wünsche Sie mit in den Bundestag nehmen würden? Und welche sind das dann genau?
Mich treibt eigentlich nach wie vor, und das war auch in meiner Jugend so, immer das Ziel an, für die kleinen Leute etwas zu tun. Das heißt, auch die Sozialpolitik mit in den Fokus zu nehmen. Das heißt, mir geht es darum, sowohl die Interessen des Mittelstandes, der kleineren Firmen, Betriebe zu vertreten, wie auch vor allen Dingen die Interessen der Arbeitnehmer, die die ganze Wirtschaft am Laufen halten, und da auch Vorschläge zu machen, deren Interessen besser zu berücksichtigen. Familien mit Kindern, da die Besserstellung in der steuerlichen Politik, Sozialprobleme zu lösen, dass wir mehr tun für die Kinder und so weiter. Ich will das nicht alles aufzählen, aber mir geht es wirklich nicht nur um den Mittelstand, sondern vor allem um den Mittelstand und die kleinen Leute, die vielen Familien, die die Leistungsträger in unserem Lande sind.
Sie sind ja Rekordhalter. Sie haben in der vergangenen Legislatur im Magdeburger Landtag von allen Abgeordneten die meisten Reden gehalten. Wie viele waren das?
Es waren exakt 394. Die meisten dieser Redebeiträge beziehen sich auf Zwischeninterventionen, wo ich mich mit den anderen Parteien auseinandergesetzt habe, zum Beispiel in Fragen der Corona-Politik oder in Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Und da ich sowohl in der Finanz- wie auch in der Wirtschaftspolitik und Energiepolitik zu Hause bin, habe ich da sehr viele Zwischeninterventionen gemacht, die meistens nur 2-3 Minuten dauerten. Große Redebeiträge sind vielleicht ein Drittel davon.
Ist denn das ein Rekord, den Sie auch für den kommenden Deutschen Bundestag anstreben?
Man muss nur dann etwas sprechen, wenn man etwas zu sagen hat. Ich möchte also im Bundestag tatsächlich fundierte Beiträge abliefern, die dazu führen, dass die Politik in Berlin korrigiert wird. Dazu möchte ich beitragen, denn wir haben in allen wichtigen Politikfeldern, egal ob das die Energiewende betrifft, der komplette Verzicht auf die Braunkohle und auf die Kernenergie und so weiter. Das sind alles gravierende Fehler, die uns in kommenden Jahren zu einer Mangelwirtschaft führen und zu einer drastischen Absenkung des Lebensstandards. Und diese Themen werde ich versuchen, dort vernünftig zu platzieren und auch dazu einen Beitrag zu leisten, dass hier eine Änderung kommt.
Wir wünschen bei Ihren Vorhaben jedes Glück, Herr Fahle. Mit den Stimmen möglichst vieler im Südharz und Teilen des Saalekreises kann das klappen mit dem Direktmandat und dann mit dem Einzug in den nächsten Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie Zeit für uns hatten, Robert Fahle.
Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie mich befragt haben.
Und wenn Sie, die Hörer dieses Podcasts, ganz sicher gehen wollen, dann geben Sie einfach beide Stimmen der AfD. Damit helfen Sie den Direktkandidaten der Alternative und Sie helfen den Kandidaten auf der Landesliste. Die wird in Sachsen-Anhalt angeführt von Martin Reichert und den lernen wir in 7 Tage Deutschland jetzt kennen. Er ist zu Gast bei Alexandra Kloss von AfD TV.
Herr Reichert, Sie sind ja Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt und kommen jetzt quasi von einem Wahlkampf für die Landtagswahl direkt in den nächsten Wahlkampf für die Bundestagswahl. Freuen Sie sich drauf?
Ja, Wahlkampf ist immer schön. Man ist ja direkt am Bürger, man macht viele Veranstaltungen. Das ist auch eines der wesentlichen Bestandteile von Politik. Und dann eben mit den gewonnenen Ergebnissen starke Politik im Land und im Bund zu machen. Das ist unsere Aufgabe und dafür kämpfen wir.
Was haben Sie denn geplant für den Wahlkampf?
Was haben wir geplant für den Wahlkampf? Also wir werden mehrere Großveranstaltungen machen in unterschiedlichen Städten in Sachsen-Anhalt. Wir werden den Tino Chrupalla da haben. Wir werden zahlreiche Vertreter aus anderen Landesverbänden auch in unseren Wahlkampf einbinden. Und ja, ich denke, wir werden wieder einen starken Wahlkampf machen und insbesondere viel bei den Bürgern vor Ort sein.
Man kann es ja so sagen, die AfD ist nicht die erste Partei, in der Sie waren.
Das ist richtig.
Wird es die letzte sein?
Ja, selbstverständlich.
Wie sind Sie denn zur AfD gekommen?
Wie bin ich zur AfD gekommen? Also das hat etwas damit zu tun, dass ich mich immer schon mit Demografie beschäftigt habe. Und die AfD war die erste Partei, bei der ich wirklich zwei bis drei Aussagen gehört hatte, wo gesagt wurde, jawohl, wir haben eine demografische Krise beziehungsweise demografische Katastrophe. Das ist etwas, was von den etablierten Parteien immer negiert worden ist. Und als ich das damals gehört habe, habe ich mir gesagt, ja, das ist eine Partei, in die kannst du eintreten und hier kannst du wieder Politik machen, weil hier wirklich das Problem angesprochen wird, was uns in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten noch beschäftigen wird.
Man kann ja Wikipedia entnehmen, dass Sie eher aus einem sozialdemokratischen Umfeld stammen.
Richtig.
Ist denn die AfD die neue Alternative für Arbeiter?
Also ich sag das mal so, der Satz, Blau ist das neue Rot, der ist mir durchaus sympathisch. Ich bekenne mich auch dazu, ich habe einen hohen sozialen Anspruch und ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade die Menschen gewinnen müssen, die in Deutschland arbeiten, die hier auch im Geringlohnbereich arbeiten müssen. Denn das sind die Menschen, die auch Deutschland tragen. Die dürfen wir niemals vergessen. Hierzu zähle ich insbesondere auch die Kleinrentner, auch die Ostrentner, für die wir auch Gerechtigkeit erstreiten müssen. Und da arbeiten wir ja auf allen Ebenen dran.
Sie haben gesagt, Demografie, das beschäftigt Sie. Nicht umsonst sind Sie Sprecher für Familie im Bundestag. Was sind da so Ihre Schwerpunkte in den vergangenen Jahren gewesen?
Ja, also wir haben ja zahlreiche Anträge eingebracht, um Familien eben zu entlasten und auch um unseren Gedanken von Wahlfreiheit zwischen Betreuung von Kindern zu Hause und Betreuung eben in Kindergärten und Krippen zum Beispiel zu ermöglichen. Wir haben den Antrag eingebracht, das klassische Steuermodell auf ein Familiensplitting umzustellen, in dem eben alle Köpfe der Familie gezählt werden und in dem dann auch Familien, gerade auch mit mehreren Kindern, stark entlastet werden, aber natürlich auch Alleinerziehende mit Kindern, die wir entlasten wollen. Wir haben einen Antrag eingebracht, endlich das Mehrwertsteuerprivileg wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Krebsfleisch und Rennpferde von der Mehrwertsteuer privilegiert sind, aber man für einen Kinderwagen und Ähnliches die volle Mehrwertsteuer zahlen muss. Solche Anträge haben wir eingebracht, wurde leider alles abgelehnt. Und ja, an solchen Dingen werden wir weiterarbeiten. Wir wollen Menschen Mut machen, Familien zu gründen und wieder Kinder zu haben. Ich denke, das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Sehen Sie sich auch im nächsten Bundestag wieder als Familienpolitiker oder wollen Sie mal was ganz Neues probieren?
Nein, also ich möchte diesen Bereich gerne weiter fortführen, aus dem einfachen Grund, weil es eben für mich ein essentieller Bereich ist und weil man dort auch in zweierlei Hinsicht wirken kann. Wir müssen einerseits etwas für die Familien tun und wir müssen das zurückdrängen, was die anderen heute Familienpolitik nennen. Familienpolitik ist ja heute im Bundestag im Wesentlichen ein Gemisch aus Genderunsinn, aus feministischen Phrasen, von einer vermeintlichen Gleichstellung, die aber mit Gleichberechtigung nichts zu tun hat. Hier haben wir wichtige Aufgaben und hier werde ich mich weiter beschäftigen.
Familie ist das Stichwort, Familie haben Sie auch selbst. Welche Rolle spielt das für Sie, um mal zu entspannen?
Ja gut, ich meine Familie ist natürlich ein großer Rückhalt, das muss man aber ganz einfach so sagen. Ohne dass meine Familie das alles mitträgt, was ich mache, die Zeit, die ich auch in Berlin verbringe, die ich eben auch im Wahlkampf verbringe, das muss eine Familie mitmachen, da muss sie hinter einem stehen und das ist bei mir zum Glück der Fall. Und insofern ist das für mich einmal ein ruhender Pol, in den ich mich dann auch immer wieder zurückziehen kann, wenn eben, sage ich mal, man einen langen, stressigen Tag hatte oder auch mal natürlich auch stressige Wochen, Das ist immer sehr, sehr wichtig und da freue ich mich drauf.
Stressige Wochen stehen Ihnen und uns allen bevor. Was machen Sie denn, wenn Sie dann die ganzen Wahlkämpfe hinter sich haben und mal so richtig entspannen wollen?
Was mache ich dann? Tja, also ich bin jemand, der sich immer auch mal so geistig, sag ich mal, mit irgendetwas beschäftigen muss. Ich lese gelegentlich mal was, ich lese Kant, ich habe auch Heidegger gelesen. Das sind so Dinge, wo ich mir Gedanken drum mache, die mich auch anregen, die inspirieren. Das ist aber der eine Teil. Ansonsten gehe ich gerne spazieren mit meiner Familie. Ich spiele gerne mit meinen Kindern, insbesondere natürlich jetzt mit meinem jüngsten Sohn. Dem bringe ich auch gerne was bei. Wir haben jetzt gerade zusammen, ich sag mal, der ist jetzt in der dritten Klasse, wir haben jetzt zusammen Prozentrechnung mal angefangen. Und tatsächlich, er hat mich überraschenderweise nach relativ kurzer Zeit damit überrascht, dass er das hinkriegt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das war so ein schönes Erlebnis außerhalb der Politik.
Ja, Herr Reichert, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück und viel Kraft für die anstehenden Wochen.
Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich habe noch reichlich Energie und ich denke, wir werden das für die Partei zu einem hervorragenden Ende bringen hier im Bundestagswahlkampf.
Der Anfang am kommenden Dienstag. Da ist Wahlkampfauftakt der AfD und das in Mecklenburg-Vorpommern. Unser Podcast-Reporter Tobias Weber ist schon ganz aufgeregt, denn er darf mit. Tobias, wo geht's hin? Wen werden Sie treffen?
Da ist dem Landesverband der AfD Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Bundespartei ein echter Coup gelungen. Der Auftakt zur heißen Phase der Bundestagswahl findet in historischer Kulisse in der Landeshauptstadt Schwerin statt. Auf der einen Seite die Staatskanzlei, die Regierungszentrale von Mecklenburg-Vorpommern und dann auf der anderen Seite in direktem Blick in Rufweite das Schweriner Schloss, der Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Dass wir in dieser wunderschönen Kulisse den Wahlkampfauftakt der AfD machen dürfen, das haben wir unter anderem natürlich unserem Gastgeber am kommenden Dienstag zu verdanken, dem Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten in MV live Erik Holm. Die Hauptredner, das ist unser Spitzenduo, Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und Bundessprecher Tino Chrupalla. Wir können also uns auf knackige Reden und viele Motivationen für den vor uns liegenden Wahlkampf freuen. Und drumherum gibt es Volksfeststimmung mit Musik, leckerem Essen und dem ein oder anderen Bierchen. Und ich freue mich natürlich jetzt schon darauf, dass wir alle drei, Alice Weidel, Tino Chrupalla und live Erik Holm, für den AfD-Podcast treffen und interviewen werden, wie die Sause in Schwerin war, was unsere Kandidaten zu erzählen haben und wie es den Leuten in Schwerin gefallen hat, berichten wir dann nächste Woche hier in 7 Tage Deutschland. Hören Sie sich an oder noch besser, Sie kommen am kommenden Dienstag selbst vorbei, 10. August, Schwerin, Alter Garten, um 18 Uhr, direkt vor dem Schloss bzw. der Staatskanzlei. Bis dahin, Ihr Tobias Weber.
Sein Bericht dann nächste Woche hier bei uns im Podcast. Und da die Landesliste der AfD in Bremen, Sie haben es gehört, jetzt glücklicherweise doch zugelassen wurde, schauen wir in der kommenden Woche gleich, was das kleine Land an guten Kandidaten zu bieten hat. Unsere Wahlserie dann zu Gast in Bremen. Und damit Sie als Hörer von 7 Tage Deutschland vor allen anderen Bescheid wissen, noch dieser absolute Geheimtipp, den Sie aber trotzdem gerne weitererzählen können. Den AfD-Podcast gibt es jetzt ganz neu als App. Für Ihr iPhone oder auch für Ihr Smartphone mit Android drauf. Suchen Sie einfach im App Store oder im Play Store nach AfD Podcast und laden Sie uns runter. Mit der App bekommen Sie jeden Podcast automatisch auf Ihr Telefon. Sie können den ganzen Podcast zum Beispiel zu Hause im WLAN runterladen und dann unterwegs im Auto anhören, ohne dass Sie wertvolles Datenvolumen verbrauchen. Sie können uns mit einem Klick anrufen, Mails schicken und vieles mehr. Ganz wichtig, bei der Installation werden Sie gefragt, ob Sie Nachrichten von uns bekommen wollen. Klicken Sie da unbedingt auf Ja, sonst können wir nicht miteinander kommunizieren. Die Links zur App gibt's natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Na dann, hören wir uns ab heute auch in der App und auf jeden Fall nächsten Freitag wieder zu 7 Tage Deutschland. Ich bin Detlef Friehe, danke schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis in 7 Tagen.